Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
Heute ist Dienstag, der 26. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wer kurz vor Ostern noch ein paar Geschenke sucht, könnte heute fündig werden. Wir sprechen über die Sneaker- und Botox-Marken der High Society. Wir starten die neue Partnerschaft mit Scalable Capital gleich mit einem richtig geilen Angebot. Und zwar kriegt ihr als Neukunde 3 Monate Prime Plus Broker geschenkt. Heißt auf Deutsch, ihr könnt unbegrenzt traden für alle Trades ab 250 Euro. Außerdem kriegt ihr für die ersten 4 Monate über die Baader Bank 4% Zinsen pro Jahr und zwar für eine Summe von bis zu 1 Million. Und ihr kriegt natürlich alle anderen Features der Scalable App inklusive kompletten Portfolioanalysen, einer unbegrenzten Anzahl an Preisalarmen und. Link zum Angebot gibt's in der Beschreibung oder schaut einfach auf scalable.capital/OAWS vorbei. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 30. April, also beeilt euch. Ihr könnt's euch schon denken, es gab gestern mal wieder ein neues Rekordhoch beim DAX. Woran's gelegen hat, fragt man sich natürlich immer. Vielleicht ist die Stimmung einfach gut, weil bald Ostern ist. Denn tatsächlich ist das vor Ostern oft so. Seit 1988 hat der DAX in der Karwoche im Schnitt mehr als 1% zugelegt und damit deutlich besser performt als in Durchschnittswochen. Und deutlich besser als Durchschnittsaktien performen weiterhin die Rüstungsaktien. Renk war gestern 8% im Plus, bei Hensoldt waren es sogar 10%. Einen Auslöser dafür gab es nicht wirklich, aber die Aktien haben einfach enormes Momentum. Im letzten Monat ging es bei Hensoldt mehr als 20% drauf, bei Renk waren es 15%. Immer weiter bergauf geht es auch beim Pharmagiganten Novo Nordisk, der seit Jahresanfang um die 30% zugelegt hat und sich gestern für rund 1 Milliarde Euro die deutsche Biotech-Firma Cadior gekauft hat. Die verdient zwar noch kein Geld, hat aber ein aussichtsreiches Medikament gegen Herzinsuffizienz in der Pipeline und genau an dem sind die Dänen interessiert. Denn Patienten von Novo Nordisk, die an Diabetes oder Übergewicht leiden, haben später oft Herz-Kreislauf-Probleme und den Bereich will die Firma gerade ausbauen. Apropos ausbaufähig, wir haben dieses Jahr verdammt oft über Probleme bei Boeing gesprochen. Die Aktie hat seit Jahresanfang um die 30% verloren und jetzt trifft es auch das Management. Der CEO Dave Calhoun hat gestern nämlich verkündet, dass er Boeing Ende des Jahres verlassen wird. Außerdem wird noch der Aufsichtsratsvorsitzende und der Chef vom Zivilfluggeschäft die Firma verlassen. An der Börse kam das gut an und die Aktie hat leicht zugelegt. Denn ein Analyst meinte zum Beispiel, wenn das Schiff immer wieder gegen Eisberge fährt, wird es Zeit, den Kapitän zu tauschen. Ansonsten gibt's nochmal ein Update für die E-Auto-Zocker unter euch. Die Aktie von Fisker hat schon wieder um die 30% verloren und die Firma kommt jetzt nur noch auf 50 Millionen Dollar Börsenwert, ist also so gut wie wertlos. Grund dafür ist, dass der Konzern mit einem großen Autobauer verhandelt hat, der die Firma vor der Insolvenz retten sollte, die Gespräche sind aber wohl gescheitert. Anders sah das glücklicherweise bei den Kollegen von Lucid Motors aus, die haben 1 Milliarde Dollar von ihrem Großaktionär, dem Saudi Public Investment Fund, gekriegt und 10% zugelegt. Und wenn wir schon beim Thema Zocken sind, um die 10% hat gestern auch der Bitcoin zugelegt und damit wieder die Marke von 70.000 Dollar überschritten. Außerdem hat die EU-Kommission gestern ein Verfahren gegen Apple, Alphabet und Meta eingeleitet, weil die drei Firmen vermeintlich gegen den Digital Markets Act verstoßen. Der Börse war das aber ziemlich egal. Wer könnte die aktuelle Lage bei Adidas besser analysieren als der Überfußballfan bei uns, aka mein Kollege Pascal?
Noah hatte euch bereits am Freitag vom Beben rund um den Ausrüstervertrag der deutschen Nationalmannschaft berichtet. Nach über 70 Jahren Partnerschaft wird die DFB-Auswahl ab 2027 Adidas gegen Nike austauschen. Der DFB hat damit für viele Diskussionen gesorgt, sodass sich sogar die Politik einschaltete. Für Adidas ist das offensichtlich eine Niederlage. Denn der Erfolg des Sportartikelherstellers war auch immer eng mit der Nationalmannschaft verbunden. Aber wie kam es überhaupt zur Trennung? Kurzum, Adidas hat dem DFB nur 50 Millionen Euro pro Jahr geboten, während Nike wohl 100 Millionen geboten hat. Der DFB hat sich also für das wirtschaftlich bessere Angebot entschieden. Viel wichtiger aber, wird sich der Deal auf das Geschäft von Adidas auswirken? Zum einen konnte der Konzern seine rund 50 Millionen Euro nur teilweise durch Trikotverkäufe wieder einspielen. Zum anderen verliert man aber auch ein Aushängeschild, das eine wichtige Rolle für die eigene Marke spielt. Was also könnte Adidas tun, um dem entgegenzuwirken, oder macht es bereits schon? Dafür bietet es sich an, mal auf das erste volle Jahr unter dem neuen CEO Björn Gulden zu schauen. Rein von den Zahlen her lief das nämlich deutlich besser als erwartet. Zwar sank der Umsatz um 5% auf rund 21 Milliarden Euro, rechnet man aber Währungseffekte raus, blieb der Umsatz im Vergleich zu 2022 stabil. Neben dem Verkauf der Yeezy-Produkte scheint dafür ein Strategiewechsel entscheidend gewesen zu sein. Denn ein Sportartikelhersteller hat im Endeffekt zwei große Vertriebskanäle. Auf der einen Seite den Großhandel und auf der anderen Seite das Direct-to-Consumer-Geschäft, zu dem der eigene Online-Shop und eigene Stores zählen. Noch bis 2022 konzentrierte sich Adidas hauptsächlich auf das D2C-Geschäft. Der Vorteil, man kann Daten zum Kaufverhalten direkt gewinnen und daran seine Produktpalette orientieren. Der Nachteil, der Großhandel erhält nicht unbedingt die Produkte, die er braucht, weshalb die Stimmung gegenüber dem Sportartikelhersteller eher schlecht war. Das ist nicht unbedingt klug, denn Adidas macht 59% seines Umsatzes mit dem Großhandel. Gulden aber hat nun den Fokus wieder mehr auf den Großhandel gelegt und auch die Produktpalette wieder nach den Wünschen des Großhandels verändert. Dafür soll im Übrigen auch ein neues Büro in Los Angeles sorgen, das eng die dortige Basketball- und Street-Culture beobachten soll. Und es gibt erste Erfolge. Zum Beispiel feiert der klassische Adidas Samba gerade sein Comeback. Ich kenne den eigentlich als Schuh der Fußballfans. Aber allein auf TikTok hat der Hashtag des Schuhs mehr als 800 Millionen Views generiert. Sogar Stars wie Kim Kardashian und Kendall Jenner wurden schon in Sambas gesehen. Gleichzeitig stößt Adidas aber auch in andere Sportarten vor. Zum Beispiel ins Cricket, das in Indien einen sehr hohen Stellenwert genießt. Oder ins Rugby, wo man 2023 mit der neuseeländischen Nationalmannschaft aka den All Blacks verlängert hat. Auf solche Partnerschaften kann sich Adidas jetzt noch mehr fokussieren und dadurch dieses Jahr zumindest mal wieder einstellig wachsen. Bleibt noch die Frage der Bewertung. Durch ein paar Sondereffekte wird der Gewinn 2024 und 2025 noch ziemlich niedrig ausfallen. Wenn man aber die Schätzungen von 2026 nimmt, wird Adidas mit dem 20-fachen des Gewinns bewertet. Wenn die eigene Wachstumsstrategie aufgeht, kann das auch gerechtfertigt sein. Bis dahin gibt es aber eben auch noch sehr viel Unsicherheit.
Adidas, Adidas, Adidas.
Adidas, Adidas, Adidas.
Adidas, Adidas, Adidas. Adidas.
Wie letzte Folge versprochen, schaue ich heute nochmal auf den sehr erfolgreichen Börsengang vom Schweizer Hautpflegegiganten Galderma. Denn während der deutsche Beautyhändler Douglas nach seinem IPO letzte Woche erstmal nur gesunken ist, hat die Aktie von Galderma gleich am ersten Tag 20% zugelegt. Damit kommt die Firma mittlerweile auf 15 Milliarden Euro Börsenwert und das, obwohl sie letztes Jahr nur um die 4 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat. Investoren haben hier also große Hoffnungen. Und das wundert mich nicht wirklich, wenn ich mir alleine anschaue, wie viele Skincare-Tutorials es auf Social Media gibt und wie hoch die Zahlungsbereitschaft für Mittel gegen Akne und Co. ist. Tatsächlich ist der Hautpflegetrend durch Corona und die Online-Meetings, bei denen man sich die ganze Zeit selbst sieht, sogar noch größer geworden und Galderma ist in dem Markt einfach enorm stark aufgestellt. Einmal gibt's die klassischen und teuren Skincare-Marken wie Cetaphil und Alastin, die letztes Jahr mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz gemacht haben und damit seit 2019 um 50% gewachsen sind. Dann profitiert Galderma auch davon, dass immer mehr Menschen bereit sind, sich Mittel ins Gesicht spritzen zu lassen, um jünger auszusehen. Im Botox-Bereich hat die Firma zum Beispiel die Marken Alluscience und Dysport, die seit 2019 sogar um 70% gewachsen sind und auch knapp 1 Milliarde Euro Umsatz machen. Dann gibt's noch die Hyaluron-Filler von Restylane und ein ähnliches Mittel mit dem Namen Sculptra, das Milchsäure als Wirkstoff hat. Die Produkte machen auch knapp 1 Milliarde und sind seit 2019 um 40% gewachsen. Aber es gibt an der ganzen Sache einen Haken. Galderma hat nämlich noch eine Sparte mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, zum Beispiel dem Anti-Akne-Mittel Epiduo Forte, und in dem Bereich sind in den letzten Jahren einige Patente ausgelaufen, deshalb ist der Umsatz seit 2019 um 10% geschrumpft. Die gute Nachricht ist, dass er in Zukunft wieder mit fast 20% wachsen soll, denn Galderma entwickelt seit Jahren das Dermatitis-Medikament Nemolizumab, das demnächst in den USA auf den Markt kommen wird und bis zu 2 Milliarden Euro Umsatzpotenzial hat. Long story short, die Firma ist in stark wachsenden Märkten aktiv und gewinnt dort sogar noch Marktanteile. Außerdem sollen in den nächsten Jahren auch die Margen steigen, das Gewinnwachstum sollte also bei deutlich über 10% liegen. Allerdings hat Galderma bisher noch keinen wirklichen Jahresabschluss vorgelegt, sondern nur kurze Präsentationen. Bis man die Firma wirklich analysieren kann, muss man also noch ein bisschen abwarten, aber mit Blick auf die Marktposition und das starke Wachstum kann man auf jeden Fall schon mal verstehen, was Investoren da gerade so spannend finden.
Don't forget your skincare. Yeah. Hey, don't forget your skincare. Yeah, yeah. Don't forget it, don't forget it.
Das war's mit Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.